Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Ich bin Jan und ich weiß von vielen Gesprächen mit euch da draußen auf Events oder sonst wo, dass das Thema Alpenüberquerung ein echter Dauerbrenner ist. Und jetzt kann man so eine Alpenüberquerung ja nicht nur zu Fuß machen, sondern logischerweise auch auf zwei Rädern. Und genau darum soll es heute gehen, nämlich was muss ich alles wissen und beachten rund ums Thema Alpencross mit dem Mountainbike. Und wie immer habe ich mir für die heutige Episode echte Expertenverstärkung geholt und darf deswegen den Sascha Müller von der Firma Alps aus München begrüßen. Servus Sascha, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Jan, grüß dich.
Bevor wir direkt reinstarten ins Thema, magst du dich vielleicht ganz kurz mal vorstellen und auch die Firma Alps? Warum bist du bzw. seid ihr eigentlich die Experten für Alpencross mit dem Mountainbike?
Ja, sehr gerne. Also ich bin der Sascha. Ich bin seit 2 Jahren angestellter Geschäftsführer bei Alps Bike Tours. Und Alps Bike Tours ist seit 1990 ein Spezialreiseveranstalter für geführte Mountainbike-Touren, aber auch für Trekkingrad, E-Bike und jetzt 2024 ganz neu auch für Gravelbike-Touren durch die Alpen. Seit 2008 bin ich bei der Firma. Ich habe als Guide dort begonnen. Also ich habe in meinem Leben viele Alpencross-Überquerungen geführt. In allen Leistungsleveln, von einer Einsteiger-Mountainbike-Tour bis zu einer ambitionierten mit vielen Trails und hochalpinem Gelände. Und seit einigen Jahren bin ich jetzt weniger draußen unterwegs, sondern mehr im Büro. Das heißt, ich plane, entwickle die Touren weiter, mache Konzeptionen für neue Touren und bin auch quasi für die ganzen Guides zuständig.
Ja, sehr, sehr cool. Wenn du als Guide durchgestartet bist und logischerweise ja auch schon ziemlich viele Kilometer in den Alpen abgerissen hast, gibt es eine Anekdote aus deinem damaligen Guide-Alltag, die du immer gerne erzählst?
Ja, in Vorbereitung zu diesem Podcast musste ich ja schmunzeln und an meine allererste Alpenüberquerung zurückdenken. Und ich bin fast geschockt, es ist jetzt über 20 Jahre her und ich habe den Klassiker gemacht, natürlich von Oberstdorf an den Gardasee. Wir waren 4 Freunde und damals hatte ich ein 999 € Ghost Hardtail mit Rebrakes und 80 mm Federweg.
Aber immerhin schon Federweg.
Immerhin schon Federweg, also eine Gabelfederung. Und ich kann mich noch erinnern, also wir haben jeden Tag viel geschoben, jeden Tag die Trails nach unten geschoben, der Rucksack auf dem Rücken, das Gepäck, ich werde es nie vergessen. Und es war wirklich so, 4 Kilometer vom Gardasee gab es damals noch keinen Radweg durch die Marokke. Und in 30 Grad Wüstenfelsgestein habe ich das Fahrrad geschoben und wollte keinen Meter mehr fahren. Und am Gardasee habe ich gesagt, das mache ich nie wieder. Und jetzt sitzen wir hier zusammen, 20 Jahre später. Ich bin über 100 Mal über die Alpen geradelt und arbeite mittlerweile seit 15 Jahren nur noch im Mountainbike-Bereich. Also das ist wirklich, was ich nie gedacht hätte damals. Das ist so
schnell kann es gehen, oder?
Ja, genau.
Ja, da ist doch eine gute Motivation für alle, die vielleicht auch schon mal eine nicht so positive Erfahrung gemacht haben, zu sagen, es kann dann doch noch werden hinten raus. Lass uns mal mit diesem Transalp-Thema an sich reinstarten. Es gibt ja, jetzt hast du auch schon in deiner Vorstellung gesagt, mittlerweile echt viele verschiedene Möglichkeiten, die Alpen auf 2 Rädern zu überqueren. Mhm. Wie würdest du so ein bisschen die Unterscheidungen setzen? Also ist es wirklich anhand vom Bike? Ist es geführt, ungeführt, mit den Unterkünften? Wie clusterst du die Alpenüberquerungen auf dem Fahrrad?
Ja, die Möglichkeiten sind eigentlich unendlich. Also es gibt nicht die Transalp, es gibt viele Variationen. Man kann ja nicht nur Nord-Süd fahren, sondern mittlerweile auch West-Ost oder es gibt auch Nord-Süd-Verbindungen. Alleine wir haben ja 25 verschiedene Strecken. Und wie bereits erwähnt, wir bedienen auch den normalen Trekking-Radfahrer. Also sprich, der möchte nur auf befestigten Wegen, ruhigen Nebenstraßen unterwegs sein. Der möchte nicht in einem verblockten Trail landen. Aber die gibt's natürlich auch. Also wir haben Touren im traillastigen Bereich. Es hat sich das Endurofahren entwickelt. Also es geht in alle Richtungen. Und deshalb natürlich auch, ob die Tour geführt ist, ob ich das selbst organisiere, also ob ich komplett alles selbst organisiere oder ob ich bei einem Veranstalter vielleicht nur die GPS-Daten kaufe und dann als self-guided unterwegs bin. Und als dritte Komponente gibt es natürlich noch, möchte ich abends in einem Hotel übernachten oder bin ich eher der Hütteneinkehrer und habe vielleicht noch mehr Bergerlebnis, wenn ich auch oben auf einer Hütte bin. Deshalb, also man kann unterscheiden, auf welchen Strecken möchte ich unterwegs sein, welchen Komfort möchte ich. Und habe ich E-Bike, bin ich elektrisch unterwegs, habe ich auch wieder andere Möglichkeiten und eben mache ich das Ganze allein oder mache ich es mit einem Veranstalter?
Ich finde schon krass, wie viele Nischen sich da mittlerweile eigentlich gebildet haben, gell? Weil man denkt so, naja, okay, gut, Alpenüberquerung mit dem Fahrrad, dann bin ich erstmal im Gelände oder halt auf dem Rennrad. Aber wenn man mal genauer hinschaut, dann fällt dann plötzlich auf, wie viele Unterscheidungsmöglichkeiten es eigentlich gibt. Wenn ich mich jetzt dazu entscheide, so eine Alpenüberquerung mit einem Guide zu machen, was sind denn deiner Ansicht nach so die wichtigsten Vorteile? Wo du sagst, ja, wenn man da Wert drauf legt, dann lohnt es sich wirklich, einen Guide zu nehmen.
Also großer Vorteil Nummer eins ist natürlich, die Beratung und einen Ansprechpartner vor Ort zu haben. Also wir sind Montag bis Freitag telefonisch erreichbar. Man kann sich intensiv beraten lassen und Ziel ist es ja, dass wir die ideale Strecke zum Fahrkönnen der Kondition und der Fahrtechnik des Anrufers finden. Und das können wir immer. Wir hören uns an, wo sein Fokus liegt und können ihn darauf ideal beraten. Großer Vorteil Nummer zwei ist natürlich dieses Rundum-Sorglos-Paket, wie ich es gerne bezeichne. Also die Streckenführung, die Hotellerie, die Mittagspause und auch Gepäck- und Rücktransfers organisiert. Das ist auch eben ganz wichtig. Wenn man jetzt am Gardasee ankommt als klassisches Ziel, gibt es natürlich auch mittlerweile viele Shuttle-Anbieter, die dich dann auch nach Garmisch oder nach Oberstdorf zurückbringen. Aber willst du vielleicht mal in Reiseziele wie die Adria oder ins wilde Slowenien, dann von da nach Haus zu kommen, ist dann schon schwierig. Deshalb ein Riesenvorteil Reiseveranstalter ist natürlich die ganze Organisation drumherum. Und der Gast bei uns, der möchte sich natürlich auch um nichts kümmern. Ja, also du musst nicht in der Karte schauen. Es ist ausgeschlossen, dass sich ein Guide verfährt. Also es gibt keine Irrfahrten und auch keine Hotelreservierung. Und das ist in Zeiten nach Corona und Alpenboom, Dolomitenboom auch sehr schwer, selbst vielleicht zu zweit im August noch abends ein Hotel zu finden.
Vor allem, wenn es eher eine spontane Idee war, ohne Vorlauf. Ich glaube, dann könnte es ja an den einen oder anderen Orten echt schon eine Challenge werden.
Ja, wenn du festgelegt bist auf den Ort, wird es wahrscheinlich sehr schwierig. Wenn du natürlich im Schaffen noch frei bist und noch 15 Kilometer weiterfahren kannst an dem Abend, dann findest du vielleicht im Nachbarort was. Aber es kann sein, dass du am Nachmittag mehr am Telefon schon bist, als die Alpen zu genießen.
Ja. Ja, klar. Und das beeinflusst ja dann so eine Experience auch irgendwo.
Möchte aber auch noch so auf Kleinigkeiten als Vorteile hinweisen, was man vielleicht sogar jetzt gar nicht bedenkt. Unser Guide oder unsere Guides kennen natürlich auch alle Wasserquellen in den Alpen. Sprich, wenn ich auf eine lange Tagesetappe gehe und ich weiß, nach 8 Kilometer kommt der erste Brunnen, dann habe ich natürlich im Rucksack in der Trinkblase vielleicht nur einen halben Liter, während man nicht organisiert, allein unterwegs ist, schaut, dass man natürlich möglichst viel auch an Nahrung und Flüssigkeit dabei hat, weil man nicht weiß, wann die nächste Wasserstelle kommt. Alternativen zu kennen, was ist bei Streckensperrungen, Murenabgängen, bei einem plötzlichen Wetterwechsel. Also wichtig ist auch immer einen Plan B zu haben, auch wenn man es selbst organisiert, schaut, dass ihr quasi auch bei einer Schlechtwettervariante eben nicht über den Pass geht, sondern vielleicht auf die einfache Route ausweicht. So, und auch noch ein Punkt bei uns ist natürlich, wenn am Material mal was sein sollte und man hat eben entsprechende Produkte nicht dabei, Werkzeug oder Ausrüstung, dann kennt der Guide natürlich auch alle Bikehändler auf unserer Strecke.
Ja. Was ja auch mal so ein K.O.-Kriterium sein kann, wenn einem dann unterwegs was Größeres kaputt geht und dann weiß man nicht unbedingt, wo ist die nächste Anlaufstelle, dann ist die Tour halt auch mal schnell vorbei, gell?
Ja, also meine ersten Alpenüberquerungen waren ja auch privat, also die habe ich ja auch allein veranstaltet mit Freunden und ich habe tatsächlich auch geschafft, mit 60 Kilo mir einen Rahmenbruch zuzufügen. Oh, also ja. Dann war die Tour für mich dann vorbei, genau.
Ja gut, das ist dann wirklich eine größere Geschichte. Lass uns mal den Fokus ein bisschen aufs Mountainbike legen. Was sind aus deiner Erfahrung raus die beliebtesten Routen? Also von dem, was ihr auch anbietet, oder gibt es quasi so die paar Strecken, wo du sagst, naja, okay, das sind die klassischen und beliebtesten Mountainbike-Routen?
Ich glaube schon, die beliebteste Strecke ist zum Gardasee. Also Gardasee ist in aller Munde, kennt jeder, dieses Dolce Vita. Dort anzukommen, sicher ein erhebendes Gefühl, gerade beim ersten Mal, bei der allerersten Alpenüberquerung. Und man hatte ja vor allem die Alpen tatsächlich durchquert. Also man, ja, wenn der Gardasee eben nicht so schlierig ist, was er ja manchmal ist im Sommer, man sieht ja richtig am Südufer, dass dort die Alpen auch enden. Also ja. Nach dem Gardasee ist Teller flach. Und wer klassisch in Garmisch oder an der Zugspitze Oberstdorf beginnt, der hat ja wirklich auf der Route der Pioniere Uli Stancho oder Achim Zahn die Alpen durchquert, ja. Und natürlich auch so ein Gefühl, an einem See nochmal zu landen, ins Wasser zu springen, das ist auch was ganz Tolles. Deshalb haben wir natürlich auch noch Touren zum Comer See, zum Lago Maggiore. Was unser Trend auch in den letzten Jahren zeigt, ist, dass der Osten, also so Richtung Adria oder Slowenien auch ganz stark nachgefragt wird. Also vielleicht ein bisschen weg von den Hauptrouten.
Das sind exotischere Ziele.
Ja, das Sotschertal, Bovec, das sind auch beliebte Touren. Ja.
Man merkt es auch. Also ich finde, ich war letztes Jahr dort, zwar nicht mit dem zum Alpencross, mit dem Mountainbike, aber halt einfach so zum Klettern und Bergsteigen. Und ich war überrascht tatsächlich, wie viel echt los war schon. Also ich glaube, es ist noch vielleicht so gerade an der Grenze zum Geheimtipp, aber es ist definitiv im Kommen.
Es ist noch der Geheimtipp, wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch auch wandeln. Man sieht auch, da wird immer mehr gebaut an Hotellerie und Infrastruktur. Aber ich sag mal so, wir sind noch nicht im Niveau von den Dolomiten, die aber, muss ich auch sagen, ein absolutes Highlight sind. Und also wir sind Dolomiten- und Südtirol-Liebhaber. Wir haben wirklich viele Touren, auch als Rundtouren mittlerweile. Auch das hat sich nochmal geändert bei uns, dass wir quasi nach 6 Tagen wieder am Startpunkt ankommen. Mhm. Und es ist auch ganz beliebt. Spart den Rücktransfer.
Ja, stimmt. Das ist vielleicht eine Option, an die man gar nicht direkt mal denkt. Wenn ich mir das jetzt so anhöre und vielleicht nicht der absolute Konditions- oder Fahrtechnik-Guru bin, dann klingt es ja vielleicht erstmal so ein bisschen abschreckend, dass ich sage, boah, schaffe ich das überhaupt, wirklich über die Alpen zu kommen? Gibt es dann trotzdem auch auf den Strecken verschiedene Varianten? Also, dass ich sage, ich kann die Route so ein bisschen an meinen Skill-Level anpassen. Ich habe zwar den gleichen Start- und Endpunkt, aber habe vielleicht echt verschiedene Optionen für Kondition, Fahrtechnik und so weiter.
Auf jeden Fall. Auch wieder als Beispiel, wir waren immer auf der Free in München auf der Messe und da haben wir eine schöne Panoramakarte unserer Alpencross-Möglichkeiten. Und dann kamen die Münchner und haben gesagt, Garmisch-Gardasee kenne ich. Ich glaube, du weißt es auch, Garmisch-Gardasee kann man alleine diese Route wahrscheinlich in allen Level fahren und in 27 verschiedenen Varianten. Deshalb, das ist beliebig planbar. Das ist eben demjenigen, der muss es entscheiden, der die Tour dann plant für sich. Also wichtig ist, dass er natürlich ausgewogene Etappen achtet, ausgewogene Höhenmeter. Also es bringt nichts, wenn du am einen Tag 2000 Höhenmeter fährst und am nächsten Tag 400 Höhenmeter und 80 Kilometer Radweg. Deshalb, wenn du sagst, ich möchte mich auf befestigten Wegen fortbewegen, eine Woche lang, dann musst du das natürlich der Strecke so auch anpassen und planen.
Das wäre tatsächlich meine nächste Frage schon gewesen. Jetzt seid ihr die Profis in der Routenplanung, aber was muss ich denn selber, wenn ich es für mich privat planen möchte, beachten? Also du hast jetzt gesagt, ausgewogene Etappen. Heißt, es macht Sinn, die einfach gleichmäßig einzuteilen. Muss ich einen Ruhetag einplanen? Wie sind da so deine Erfahrungen?
Also Wir sagen, 6 Biketage am Stück sind vertretbar. Deshalb, unsere Touren sind auf eine Woche konzipiert, 6 Fahrtage. Man kann sagen, okay, vielleicht macht man Tag 3 und 4 nicht ganz so hart, wenn man die 6 Tage am Stück noch nicht gefahren ist. Das ist ja auch so für viele Teilnehmer dann das, was sie vorher nicht simulieren können. Also wenn es Richtung Training geht, sagen wir, schaut, dass ihr am Wochenende, gerade im Mai haben wir ja viele verlängerte Wochenenden, dass ihr da auch mal 3 Tage am Stück Radfahren geht. Mhm. Wer die 3 Tage schafft, schafft dann auch die 6 Tage. 6 Tage am Stück haben natürlich die Erstüberquerer vorher nicht simuliert. Deshalb ist das schwierig, aber machbar. Also wir sagen, regelmäßiges Radfahren ist wichtig. Und Spaß dabei, und die Etappen sollen dann so geplant sein, meiner Meinung nach, dass auch immer nach 2 bis 3 Stunden eine Einkehrmöglichkeit vorhanden ist und vielleicht nach weiteren 2 bis 3 Stunden das Tagesziel erreicht werden sollte. Also man soll jetzt eigentlich nicht 8 Stunden auf dem Bike sitzen.
Das ist auch immer so eine Interpretationssache, gell? Also für den einen ist eine Tagesetappe halt 4 Stunden, ja, und für den anderen, ja, aber 12 oder so.
Ja, genau. Also es ist immer abhängig vom Teilnehmer selbst. Ja, was möchte er sich zumuten, sage ich, oder wofür ist er bereit? Aber wichtig ist, wenn er für sich sein Level gefunden hat, soll er idealerweise das 6 Tage am Stück erleben. Also es wäre wirklich nicht geschickt, wenn man jetzt eine Trail-Tour bucht und dann einen ganzen Tag auf dem Radweg rollt. Also da ist ja in der Planung dann was schiefgegangen.
Ja, und ich glaube, es ist echt ein wichtiger Hinweis zu sagen, sich die Etappen vorher so einzuteilen, dass sie einigermaßen gleichmäßig auch durchgehalten werden können. Weil ich glaube, das ist ein klassisches Phänomen, was wir alle kennen. Die ersten vielleicht 1, 2 Tage läuft super gut, weil der Körper ist noch frisch und man denkt sich, ich könnte heute noch viel, viel weiterfahren. Und dann geht man übers Tagesziel hinaus und merkt dann aber quasi an Tag 3 oder 4, da kommt der Mann mit dem Hammer. Und ja, da hat man hinten raus ja auch keinen Spaß mehr.
Genau, wir sagen immer auch lieber mit einer leichteren Tour beginnen. Weil wenn man sagt, ja gut, ich bin schon mal 1800 Höhenmeter gefahren an einem Tag, okay. Aber wenn man es 6 Tage am Stück hat, ist es eben genau was anderes. Deshalb schraubt man die 1800 vielleicht dann auf 1200 runter und hat die dann 6 Tage am Stück. Und ja, je besser man einen Tag verkraftet, desto frischer ist man natürlich und besser regeneriert man auch für den nächsten Tag.
Genau. Ja. Ich meine, jetzt sind eure Etappen wahrscheinlich ja sowieso auch so ein bisschen abhängig, wo plant man die Übernachtungen? Was gibt's denn da zu beachten? Du hast jetzt vorhin schon gesagt, klar, so ein bisschen persönliche Präferenz, ob jetzt Hütte oder irgendwo Hotel. Aber gibt's sonst irgendwas, wo du sagst, ich würde, wenn man sich jetzt für Hotels entscheidet, definitiv so und so im Voraus buchen? Oder gibt's dann spezielle, vielleicht auch Bikestädte, wo du sagst, es ist prädestiniert anzuhalten?
Also wir sagen, möglichst rechtzeitig sich um Unterkünfte kümmern. Also das Allerwichtigste für uns ist der Hoteleinkauf. Und der beginnt bei uns immer im Sommer für das Folgejahr. Mhm. Wir benötigen 10 Zimmer für eine Gruppe. Und wir sind die unbeliebtesten Gäste, weil wir nur eine Nacht bleiben. Und in Corona hat sich das alles nochmal verstärkt. Also der Tourismus boomt, die Alpen boomen, die Dolomiten boomen. Und man hat oft das Problem dann, dass jetzt nur noch Wochengäste bevorzugt werden oder eine Mindestaufenthaltsdauer von 3 Tagen ausgepriesen ist. Deshalb wirklich rechtzeitig kümmern. Natürlich, es gibt auch sogenannte Bike-Hotels. Das heißt aber nicht, dass die dich automatisch dann auch bevorzugen. Auch ein Bike-Hotel möchte natürlich einen Wochengast, der dann mit dem Hausguide zu Tagestouren fährt. Deshalb, also Übernachtung ist eigentlich so die Hauptproblematik bei dem ganzen Thema Alpencross. Und deshalb, wenn man es selbst plant, bitte auch unbedingt in die Tagesplanung eine Reserve einplanen, wenn man nämlich im Tagesziel dann doch nichts finden sollte, weil man so spontan unterwegs ist, müsste man ja noch eben in den nächsten Ort und die Zeit vielleicht auch mit einplanen in so eine Tour.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Jetzt haben wir die Planung ja mal so ein bisschen fiktiv abgeschlossen und es geht wirklich jetzt in ein paar Wochen los oder in 2 Wochen los. Was muss mit alles auf die Packliste? Also ich glaube, wir haben jetzt nicht den zeitlichen Rahmen, eine komplette Packliste für einen Alpencross aufzustellen, aber gibt es vielleicht so ein paar Dinge, wo du sagst, die werden auch echt wahnsinnig gern vergessen, die sind aber super wichtig. Oder was sind so die größten Bestandteile?
Für jede Tour gilt, so wenig wie möglich dabei haben, aber doch so viel wie nötig.
Wie für also alle Bergsportarten eigentlich.
In diesem Satz steckt alles. Es gibt diverse Packlisten im Internet, also kann ich auch auf zum Beispiel Deuter verweisen. Die haben eine wunderbare Packliste für einen alpinen Rucksack, für den Transalpin. Der wiegt schon 1,5 Kilo, ja, als Beispiel. Und da muss natürlich dann eine gewisse Bekleidung muss in den Tagesrucksack. Also so Regensachen sind unerlässlich. Ja, die müssen jeden Tag dabei, egal wie der Wettervorcast ist. Ersatztrikot, Handschuhe etc. Also da gibt es bestimmte Sachen, die müssen dabei sein. Wenn man eben selbst organisiert ist, sollten natürlich auch noch diverse Hygieneartikel mit dabei sein. Und aber auch ein gewisses Kontingent an Ersatzteilen und Werkzeug. Das würde ich jetzt kurz noch erläutern, was ich da als das Wichtigste sehe.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Tipp, weil das ist für viele echt schwer. Ich glaube, man tendiert dann nämlich immer dazu zu sagen, ich gehe auch nur mal sicher und habe einfach alles dabei und könnte gefühlt mein Radl neu aufbauen unterwegs. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht der weiße letzte Schluss.
Nein, also ein Vorderrad mitzunehmen oder eine neue Gabel ist nicht zielführend. Deshalb, wenn wirklich ein größerer Schaden ist, dann muss man ja auch agieren und nochmal Richtung Bikehändler schauen oder die Tour abbrechen. Aber so für die Kleinigkeiten wie ein Ersatzschlauch, also bei einem platten Reifen, Ersatzschlauch, ein Kettenschloss, ein Reifenheber, eine Luft- und Dämpferpumpe, ein kleines Flickset. Natürlich Bremsbeläge, ganz wichtig, der klassische Kabelbinder, die Allzweckwaffe und ein Multitool. Also ein gutes Multitool reicht dann in meinen Augen aus. Und vielleicht hat man noch ein Spezialwerkzeug für sein Rad, das sollte man auch einpacken. Und was gerne eben vergessen wird, was du gesagt hast, ist ein sogenanntes Ersatzschaltauge. Also das haben wir ganz fett auf unserer Packliste. Das muss jeder auch dabei haben.
Okay. Ja, ich glaube, das wäre wirklich so ein klassisches Teil. Das hat man jetzt nicht wirklich auf dem Schirm, dass man sagt, klar, ich habe noch ein Schaltauge mit dabei. Aber ich glaube, jeder, der häufig am Gelände unterwegs ist, weiß, wie schnell es dann tatsächlich doch mal geht, dass das den Geist aufgibt. Da reicht ein Stein, der blöd liegt.
Genau. Also da kann man sich beim Bikehändler direkt mit dem neuen Rad das Ersatzschaltauge dazu bestellen. Und wer es nicht weiß, also es ist ein kleines Verbindungsstück zwischen dem Schaltwerk und dem Rahmen, eine sogenannte Sollbruchstelle. Das ist schnell getauscht, aber es ist unique und das ist das Wichtige zu wissen. Also jedes Bike hat ein eigenes Schaltauge. Das heißt, unser Teilnehmer, wenn er keins hat, der Guide kann da leider auch nicht aushelfen.
Ja, das ist wirklich wichtig zu wissen und ein guter Tipp. Eine letzte Frage so in dem ganzen Planungsrahmen. Mit was navigiert ihr denn? Ich meine, klar, eure Guides kennen wahrscheinlich die Strecken sowieso in- und auswendig, aber gibt es irgendwie eine Go-To-App, wo ihr sagt, damit macht ihr alles oder sind wirklich auch noch die klassischen Karten, die ihr trotzdem mit dabei habt?
Ja, glücklicherweise sind wir im digitalen Zeitalter angelangt. Die Zeiten von Diktiergerät und Roadbooks schreiben ist auch für uns vorbei. Aber alle Guides sind natürlich mit Garmin-Navigationsgeräten unterwegs. Der Trend geht dahin, dass Privatleute sich über eine Handy-App navigieren lassen. Da gibt's als Empfehlung muss ich auch sagen, die Komoot oder Outdoor Active, das sind super Outdoor-Apps. Und in den letzten Jahren gab es ja auch immer OpenStreetMap. Also das sind eigentlich Programme, die auch von Bikern leben und gefüttert werden mit den Daten. Deshalb, man muss sich immer gut belesen. Nicht, dass eben, wenn man sich Tracks aus dem Netz dann runterlädt, dass die nicht immer auch vor einem Zaun enden. Also da immer schauen, nur die Strecke, die man gefahren ist, die kennt man wirklich. Ne? Das möchte ich da nochmal mitgeben.
Wo wir dann wieder eigentlich bei dem Vorteil des Guides wären. Ne? Weil teilweise sind ja, glaube ich, sogar auch auf Komoot oder auch auf anderen Apps mittlerweile ja sogar Wasserstellen und so weiter auch teilweise mit eingezeichnet. Aber ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass dann halt da gar keine ist oder sie ist nicht mehr aktiv oder was auch immer. Ja. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich einfach der große Unterschied zu der menschlichen Person, die sich halt einfach gut auskennt. Gell?
Ja, man kann sich gut die Strecke zusammenplanen, man kann Kommentare lesen, man sollte vielleicht schauen, wann die Tour aufgezeichnet wurde und ins Internet gestellt wurde, weil eben ja Wege doch auch innerhalb von einer Woche einfach mal nicht mehr vorhanden sein können oder gesperrt werden. Ja.
Eine Frage kurz noch zum Bike an sich. Gibt es da irgendwelche Mindestvoraussetzungen, die ihr zum Beispiel an eure Teilnehmer richtet, dass ihr sagt, okay, wenn ihr jetzt einen Mountainbike-Alpencross mitmacht, dann muss euer Bike so und so viel Federweg haben, es muss unbedingt ein Fully sein oder sind es eher einfach nur mal Empfehlungen?
Also wir sprechen Empfehlungen aus, wir fragen aber auch mittlerweile bei der Anmeldung das Baujahr vom Rad ab, um einfach auch sicherzugehen, dass es nicht zu alt ist. Ja, wenn wir uns da, wenn wir Bedenken haben, dann fordern wir auch noch mal 2-3 Fotos von dem Fahrrad an, um zu checken, ob die Bremse, ob der Vorderreifen noch tragbar ist. Also wichtig für uns sind gute Scheibenbremsen für die langen Abfahrten. Ja? Also bei einem Alpencross, man macht ja nicht nur Höhenmeter, sondern auch viele, viele Tiefenmeter. Breite Reifen mit einem guten Profil sind wichtig. Und ob das jetzt ein Fully oder ein Hardtail ist, ist auch so ein bisschen natürlich wieder vom Tourcharakter abhängig. Also kann man auch ein bisschen vielleicht mit dem Skitouren gehen, vergleichen. Ist man jetzt eher aufstiegsorientiert, also der klassische Cross-Country-Fahrer früherer Zeiten, der dann mit Hardtail und 100 mm Carbon möglichst leicht nach oben möchte und im Trail dann eher vielleicht auf den Fahrkomfort eines Fullies verzichtet. Also es ist so ein bisschen typenabhängig. Wir sagen ab bei unserem Programm, ab einer Level 2 bis 3 Tour, empfehlen wir einen Fully, weil einfach der Fahrkomfort dann im Trail einfach schöner ist und wir sind ja nicht auf der Flucht bei unseren Touren, also wir wollen ja auch den Urlaub vermitteln und es gibt keine Challenge in dem Sinne, deshalb ist das Rad vielleicht ein bisschen schwerer am Berg, aber dafür hast du auch mehr Spaß in der Abfahrt.
Ja, macht Sinn. Für alle nicht so absolut radelaffinen Zuhörer und Zuhörerinnen draußen, ein Fully ist ein Full-Suspension-Bike, das quasi auch hinten im Rahmen eine Federung hat, das sei an der Stelle nur nochmal ganz kurz mit erwähnt. Wenn wir an der Planung einen Haken haben, am Bike einen Haken haben, dann ist es am Ende immer noch der Faktor Mensch, der trotzdem mit reinspielt und er eigentlich der wichtigste ist. Du hast vorhin schon mal gesagt, Empfehlung ist, auch in der Vorbereitung mal mehrere Tage am Stück zu fahren, damit der Körper sich so ein bisschen an die Belastung auch gewöhnen kann. Brauche ich aber tatsächlich einen festgelegten Trainingsplan, um irgendwie so einen Alpencross zu meistern oder reicht da ein gewisses Mindestmaß an körperlicher Fitness?
Wir sagen, es kann jeder schaffen, definitiv. Grundvoraussetzung ist erstmal Spaß am Radfahren. Wer jetzt ganz frisch im Thema ist, der sollte vielleicht tatsächlich nach Trainingsplan auch agieren. Wer aber schon immer Sport macht, immer eine gute Grundkondition auch hat, ob das durchs Laufen ist oder durch Radfahren, vielleicht Skitouren im Winter, der hat ja eine gute Grundvoraussetzung für das Ganze. Was vielleicht da nicht beachtet wird oder bedacht wird, ist die Belastung für die Knie, fürs Gesäß, für den Rücken durch den Rucksack. Das kann man eben trainieren. Und jetzt sind wir ja noch im Frühjahr. Das heißt, ist klar, vielleicht geht man in 3-4 Wochen schon auf den ersten Alpencross, aber in der Regel ja dann erst ab Ende Juli, August. Und bis dahin hätte man auch jetzt noch genügend Zeit. Wichtig ist eben, sich nicht zu überfordern. Also vielleicht schafft man es unter der Woche zweimal abends noch eine kleine Tour zu machen, 1-2 Stunden. Dann am Wochenende längere Ausfahrten, 4-5 Stunden. Und da ist man in der Regel dann schon gut vorbereitet. Aber es ist auch wieder abhängig, was ist dein Ziel? Möchtest du diese 15.000 Höhenmeter in einer Woche machen oder reichen dir auch 1.000 Höhenmeter am Tag, sprich 6.000 bis 7.000 in der Woche? Und legst du dann Wert auf eine schöne Landschaft und auf die Regeneration auf einer Hütte, auf einer Mittagspause? Oder willst du 8 Uhr losradeln und 22 Uhr mit der Stirnlampe ins Ziel kommen? Also das ist wirklich typenabhängig dann.
Ja, das ist eine sehr, sehr individuelle Geschichte wahrscheinlich. Ja. Und ich glaube, es ist aber echt ein wichtiger Hinweis zu sagen, es ist gar nicht unbedingt immer nur die Fitness, sondern tatsächlich auch einfach die Art der Belastung. Also sozusagen, du kannst so fit sein, wie du willst, aber wenn du halt nicht viel auf dem Bike sitzt und dann plötzlich 6 Tage am Stück auf dem Sattel, dann tut dir halt auf gut Deutsch der Arsch irgendwann weh. Also ich glaube,
im wahrsten Sinne des Wortes,
ja. Gell, die einem vielleicht so erstmal gar nicht dann präsent sind, aber die einfach wichtig zu beachten sind, dass man sagt, okay, sowas kann ich ja auch irgendwie trainieren auf eine Art und Weise. Sascha, ich würde sagen, wir haben Planung, wir haben Bike, wir haben körperliche Voraussetzungen, da war unglaublich viel schon mit dabei. Und dass du da draußen beim Zuhören nicht alles mitnehmen kannst, ist eh klar. Deswegen kommt wie immer hier unser Bergwissen zum Mitnehmen.
Bergwissen zum Mitnehmen.
Eine Bike-Transalp kann man auf super viele verschiedene Art und Weise machen. Auf dem Mountainbike, auf dem Rennrad, auf dem Trekkingrad oder Gravelbike. Mit E-Unterstützung oder ohne. Und eben selbst privat organisiert oder aber als geführte Tour mit Guide. Die Vorteile? Es ist alles organisiert. Das Rundum-Sorglos-Paket also. Führung, Strecke, Hotel, Mittagspause, Gepäck und Rücktransfer. Ein Guide kennt außerdem alle Brunnen, Streckenalternativen oder im Notfall auch mal den lokalen Bikeshop. Zweitens. Wenn du deine Transalp selber planst, schätze dich unbedingt richtig ein und wähle die Strecke, die zu deinem Skill-Level passt. Es gibt nicht die Transalp. Alleine die Strecke Garmisch-Gardasee kann man wahrscheinlich in 100 verschiedenen Varianten fahren. Ganz wichtig, rechtzeitig um die passende Unterkunft kümmern. Vor allem auf vielbefahrenen Routen kann das sonst echt das Bottleneck der Tour werden. Drittens. Deine Tagesetappen sollten möglichst gleichmäßig aufgeteilt sein. Es bringt nichts, die ersten Tage extrem zu überziehen und dann hinten raus keinen Spaß mehr zu haben. Viertens. Bereite dich ausreichend auf den Alpencross vor und deine geplante Route. Egal ob gemütlich oder stark ambitioniert. Es geht dabei nicht nur rein um die Fitness, sondern auch um die Gewöhnung des Körpers an die mehrtägige Belastung. Beispielsweise das buchstäbliche Sitzen im Sattel. Fünftens. Nicht nur dein Körper will vorbereitet werden, sondern auch dein Material muss passen. Auch hier variiert es, je nach ausgewählter Route. Neben dem entsprechenden Bike solltest du Werkzeug und Ersatzteile, wie beispielsweise ein Multitool, Ersatzschlauch, Kettenschloss, Reifenheber, Luft- und Dämpferpumpe, Flickset, Bremsbeläge, Kabelbinder, Schrauben- und Lüsterklemmen und ein Ersatzschaltauge unbedingt in deiner Grundausstattung dabei haben. An der Stelle sage ich tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und jetzt ist hier quasi die Chance, nochmal deine berühmten letzten Worte an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu richten. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
Ah, vielleicht nur ganz kurz. Also wir haben auch einen kleinen eigenen Podcast. Also wem es noch ein bisschen mehr interessiert, ein bisschen tiefer in die Materie noch zu gehen, Abenteuer Transalp, das ist unser Podcast. Da haben wir mittlerweile auch schon, glaube ich, über 10 Folgen. Und ansonsten sehen wir uns in den Alpen. Also viel Spaß.
Cool, tausend Dank dir. Deswegen hört da gerne auch in den Podcast mal rein. Ihr könnt auch bei uns im Bergzeitmagazin euch umschauen. Da gibt's jede Menge Artikel zu diesem Thema. Ansonsten, wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann abonniert ihn gern. Lasst eine Review da auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. In der nächsten Interviewfolge haben wir wieder einen absoluten Weltklasse-Athleten zu Gast. Ich freue mich richtig auf das Gespräch. Mehr verrate ich aber noch gar nicht. Hört einfach gern wieder rein. Ansonsten schließe ich mich den Wünschen von Sascha einfach an. Bis zum nächsten Mal. Ganz viel Spaß da draußen in den Bergen und passt auf euch auf.